Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Geht's dir gut?
Ja.
Ja? Hast du ein gutes Wochenende gehabt, Stella?
Auf jeden Fall.
Ja?
Sehr gut, ja. Es hat holprig gestartet und dann ist es sehr viel besser geworden.
Es ist holprig gestartet?
Ja, emotional holprig. Aber dann. Optimal.
Ich nehme mir schon auf, ich mache mir jetzt noch ganz kurz meine Milch aufschäumen.
Ja.
Ich brauche einen Kaffee. Ich bin ein bisschen müde. Wir waren gestern spät im Bett.
Es war echt spät, ja. Aber es hat sich ja auch gelohnt, weil wir...
War auch witzig irgendwie.
So. Ja, es war, sagen wir, es war sozial spannend.
Sozial, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du bist gut, Stella, du willst...
Ich habe mein Wasser.
Keinen Kaffee mehr haben? Ja?
Ja.
Du trinkst viel Wasser, ne?
Geht, also.
Ja. Ja, du hast ja selber gemerkt, als wir jetzt am Karfreitag, um das so ein bisschen einordnen zu können zeitlich, im Dive for Life waren, hast du selber gemerkt, dass du zu wenig Wasser getrunken hast, ne?
Viel zu wenig. Viel, oh mein Gott, wenig. Ich war so vertrocknet wie so. Was? Wie deine Pflanzen.
Hey, das stimmt gar nicht. Eigentlich sehen meine Pflanzen recht gut aus.
Das war ein Spaß.
Stella, ich möchte mit dir heute einen Podcast aufnehmen.
Ja, ich bin bereit.
Das ist total, hat man auch gar nicht gemerkt. Ich habe dir ein Mikro umgehangen, ich habe ein Mikro umgehangen. Wir wollen jetzt ganz spontan den Podcast aufnehmen.
Ja, das ist so ein richtiger Überfall hier.
Ja. Stella, wir haben uns kennengelernt im Sportstudio. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, dass wir zwei, drei ja, Kurse, Seminare, Vorlesungen besonders interessant fanden. Das war mit Kleinert.
Ja.
Und du fandest auch die Babette Lobinger mal richtig spannend mit ihren Themen.
Ja, ich habe auch bei ihr ein Praktikum gemacht.
Hast du, stimmt.
Und dann habe ich bei ihr gearbeitet.
Stimmt.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus für den Fall, das ist überhaupt, ich glaube nicht, aber egal. Und wir haben beide Sportgesundheit studiert und wir haben jetzt nochmal uns unterhalten und du hast dann auf jeden Fall festgestellt, wo du willst nochmal irgendwann so ein bisschen in die psychologische Richtung gehen. Und als wir uns kennengelernt haben, ich weiß noch, das muss ein Dienstag oder Mittwoch früh gewesen sein, danach sind wir ziemlich schnell in dem einen Kurs, das war so ein Spielekurs, das muss SGP, das muss Bass 6, Bass 3 oder irgendwie so. Ich könnte es für die Zuhörenden noch nicht erklären, das ist so ein Kurs, man einfach lernt, wie man Spiele aufbereitet und verschieden anpasst an jeweilige Altersgruppen. Irgendwie so war das. Und dann sind wir in die Mensa, haben uns Kaffee geholt, ein Bagel mit Tomate, Mozzarella und dann war das unser Ritual. Das muss Dienstags gewesen sein, weil danach hatten wir immer den Appell, den Professor Dr. Appell.
Du weißt
Professor Dr. irgendwas Med, schieß mich was tot, der jetzt in Griechenland lebt. Auf einer einsamen, also auf einer einsamen Insel nicht, aber der hat so ein Häuschen nicht gebaut und so. Und dann bist du irgendwann, war das, als du fertig warst mit deinem Sportstudium, du bist nach Australien.
Genau.
Und dann hast du mich irgendwann, du hast mich wahrscheinlich angeschrieben auf Facebook, WhatsApp. Wie ist denn das, Anja, mit diesem Tauchschein? Und da war ich ein bisschen geknickt, dass du deinen Tauchschein wahrscheinlich nicht bei mir machen wirst. Aber du warst in Australien und da habe ich gesagt, mach auf jeden Fall den Schein, du musst da tauchen gehen. Das ist jetzt wie lange her?
Das war 2015. Also das ist schon ein paar Jährchen her, neun Jahre, ja.
Erzähl doch mal ein bisschen, wie das so war, Australien, Tauchen gehen, Tauchschein. Das war ja auch eine Safari irgendwie.
Ja, es war auch schon wieder ein bisschen grenzdebil von mir, weil ich tatsächlich jemand bin, die relativ schnell seekrank wird. Aber ich dachte mir so, naja, es hilft ja nicht, ich will unbedingt tauchen und ich will es lernen. Und ja, dann habe ich das gemacht und es war auch wirklich ein richtig guter Kurs und ich habe mich dann auch für den längsten Kurs angemeldet. Ich glaube, das waren dann insgesamt 7 Tage und die ersten 2 dann im Becken nur stationär. Und dann sind wir aufs Boot gegangen und wir sind relativ weit rausgefahren aus dem Great Barrier Reef und das war einfach...
Da war es sogar.
Mhm. Ja, und das war schon richtig gut, also... Ich habe mich da sehr sicher gefühlt. Es gab wenig Strömung und auch einen Night Dive gemacht. Das war natürlich nochmal die höchste Überwindung. Aber es war einfach richtig gut. Und ich bin nicht seekrank geworden. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass das dann nächste Woche auf dem nächsten Trip gut wird und gut bleibt.
Wie war denn das? Du hast du Schwimm damals belegt gehabt? Denn diesen Standardschwimmkurs hast du gemacht.
Ja.
Aber du hast keinen Schwimmkurs weiter belegt.
Auf gar keinen Fall.
Warum nicht? Magst du das nicht so?
Doch, ich bin eigentlich früher voll die Wasserratte gewesen, aber wenn es dann so um Schnelligkeit geht und so, also
dieses,
das war mir dann...
Schwimmen ist einfach, also ich finde Schwimmen extrem, das ist so sehr stumpf. Du schwimmst und schwimmst und schwimmst und dann trainierst du Jahre, Wochen, Monate hin, um 3-4 Sekündchen, wenn überhaupt, schneller zu werden. Und das ist halt so, ich weiß, du bist aber regelmäßig und musst da damals irgendwie diese 200 Meter auf Zeit schwimmen.
Ja.
An das 200? 100?
200.
Ja, 200 Meter. Das sind viermal diese fucking 50 Meter gewesen. Ja. Und du bist die viel geschwommen. Du bist auch viel schwimmen gegangen, trainieren gegangen.
Ja, man kann mir ja nicht vorwerfen, dass ich nicht ehrgeizig bin, aber es war wirklich einfach zum Verzweifeln.
Ja,
und ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe immer gesagt, ich bin ja Fußballerin, deswegen meine Beine sind so schwer und deswegen liege ich nicht gut im Wasser.
Das ist einfach schön.
Aber nee, ich glaube, es ist einfach nicht mein Sport. Und deswegen ist das mit Tauchen eigentlich ganz gut, weil da kann man ja sein Tempo selber wählen.
Ja, da ist ja eigentlich das Ziel, ist ja beim Schwimmen, beim Tauchen, also gegensätzlich zum Schwimmen, dass es entspannt sein soll für dich. Ja. Wie waren denn so die ersten Übungen im Pool, die du da machen musstest?
Oh Gott, ja. Also ja, das war wirklich schrecklich, weil ich auch noch, also ja, wenn man mir so zuhört, denkt man wahrscheinlich, warum macht die Alte das eigentlich?
Warum geht sie tauchen?
Warum geht sie eigentlich tauchen, wenn sie eigentlich nur Schwierigkeiten hat? Nee, ich habe Kontaktlinsen tatsächlich und ich bin sehr, sehr blind. Deswegen hatte ich wirklich die größte Panik davor, diese Übung mit dieser Maske abmachen, entspannt weiteratmen und dann wieder aufsetzen und dann die Maske clearen oder wie auch immer, was das auf Deutsch sagt.
Ausblasen.
Oh, das war wirklich, weil ich dachte, wenn die jetzt weg ist, dann... Ja.
Die Linsen, da siehst du nichts mehr.
Dann bin ich weg.
Du hast eine sehr starke Stärke, ne?
Ich bin wirklich wie so ein Maulwurf. Also, ja. Und demnach, das waren so die Horror-Skills.
Aber es lief.
Es lief total gut, bis man, wenn man es dann einfach mal gemacht hat.
Augen zulassen.
Augen zulassen, auf jeden Fall. Und ja, und dann hat man ja auch so eine Selbstwirksamkeitserfahrung einfach.
Hier kommt mal ganz kurz die kleine Definition der Selbstwirksamkeitserfahrung. Damit ist gemeint die Erfahrung, dass das eigene Handeln und die eigene Kompetenz sowie die Übernahme von Verantwortung zu einem positiven Ergebnis bei der Bewältigung von Lebensaufgaben führt, also dass Stella selbst fähig war, diese Maske auszublasen.
Ne, weil man sich denkt, so, oh Gott, ich schaffe das auf gar keinen Fall, dann macht man es einfach mal, man überwindet sich und dann klappt das. Weil ja dann trotzdem die physikalischen Gesetze greifen. Man möchte es ja gar nicht glauben, aber ja.
Wie war denn dein erster Tauchgang, den du dann quasi im Meer hattest? Wie waren da so diese, kannst du dich noch, das ist lange her, kannst du dich noch erinnern, so diese Gefühle, die du hattest, bis du dann im Wasser warst und dann so dieser erste Gedankengang, als du dann im Wasser warst?
Boah, da fragst du mich was. Also ich kann mich tatsächlich nicht genau erinnern. Ich erinnere mich an einen Tauchgang, das war aber, glaube ich, mit der letzte. Da waren wir aber sehr tief unten und da war sehr wenig Strömung. Und das war, der ist also ein sehr
Was
sonniger
ist sehr
Tag.
Tief bei dir gewesen?
28 Meter da.
Du hast quasi noch so einen Adventure-Diver gemacht, genau. Irgendwie einen Advance noch draufgepackt. Dadurch darfst du quasi jetzt, du hast einen Paddy-Schein,
ja.
Dann kannst du es auf 28 Meter
genau.
Gehen.
Ja. Und das war einfach, weil es war dann auch wie in so einer Wüste, also es war alles nur sandig. Das war irgendwie ganz spannend. Und dann wie so ein Wüstenmeer. Und das war, man konnte weit blicken. Wir waren auch nur zu dritt unten, weil nur zwei von uns dann noch diesen Adventure dazu gemacht haben. Und das war so der Inbegriff von Stille. Und das fand ich so beeindruckend, dass es da unten einfach so ruhig ist. Man hört nur sein eigenes Ein- und Ausatmen, es ist sehr rhythmisch, es ist meditativ. Ich bin da richtig gut runtergekommen. Und dann so der Blick nach oben, wenn das Licht bricht. An der Wasseroberfläche, es war wirklich herrlich. Die ersten Tauchgänge waren wahrscheinlich aber ein bisschen aufgeregt. So, nochmal dreimal Bodycheck und sind wir ready, können wir das machen? Und dann sind wir, glaube ich, auch zu 10 runter. Und das
oh krass, aber dann mit mehreren Instruktoren oder Leute, die
genau,
quasi,
genau,
okay.
Ja.
Weil 10 Leute, ich habe nur 2 Hände,
ja.
10 ist ein bisschen viel,
ja.
Kann man schwer handeln.
Ja.
Und jetzt hast du, jetzt hast du 10 Jahre nicht getaucht, 9 fast.
Ja.
Und man lag am Studium... Du hast Fußball gemacht, du bist nach Hamburg gezogen, also ganz viel Privates. Du warst wahrscheinlich, ich würde schon sagen, du warst wahrscheinlich hooked damals. Aber wenn du natürlich dann nicht die Berührungspunkte hast im Alltag, dann geht man dann wahrscheinlich auch wenig wieder tauchen, was ja schade ist. Ne? Weil es gibt ja eine Studie, die ich hier sehr gerne, oder es gibt Untersuchungen, eine Studie ist das, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, dass man festgestellt hat vom ASTC, das ist einfach so ein übergeordneter Dachverband, ganz stumpf gesagt, Recreational Scuba Training Council. Und die sagen halt, okay, es ist super interessant, wir haben super viele Menschen, die eine OWD machen. Das können wir nachweisen. Und dann haben wir noch eine ganz kleine Menge an Menschen, vielleicht 20-30% plus minus, die noch den AOWD machen.
Mhm.
Und dann hast du aber eine Dropout-Rate von 70% der Menschen, die das nicht machen. Und du bist ja nun niemand, wo ich jetzt auch im Nachgang, wo wir jetzt in Dive for Life waren, du warst ja gut im Wasser. Du lagst super im Wasser, haben auch die anderen gesagt. Die haben nicht gedacht, dass du erst 8 Tauchgänge hattest oder 9, die das waren. Und, aber trotzdem bist du nicht wieder ins Tauchen gekommen. Private Sachen, klar. Und wie war das jetzt für dich, dass du sagst, hey, ich will jetzt eigentlich wieder tauchen gehen? Weil es war ja durch Zufall, wenn du jetzt mich nicht gekannt hättest, wärst du dann wieder tauchen gegangen? Wäre das dann eine Intention gewesen und sag, okay, ich gehe trotzdem?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich hatte einfach keine Berührungspunkte, weil wir einfach wenig Kontakt hatten, ne, aufgrund von Dingen, die im Leben passieren.
Distanzen einfach, ne?
Genau.
Du Hamburg, dein Leben, ich Köln, Potsdam, whatever.
Und dann, glaube ich, hatte ich zu wenig Routine, als dass ich das in Deutschland weitergeführt hätte. Ich hatte auch gar keine Ausrüstung. Mhm. Ich wusste auch nicht, wo gibt's hier sowas. Und ich glaube, dass ich, wenn überhaupt, ja auch im Meer tauchen gehen wollen würde. Und das ist ja auch eher schwierig.
Das sollen wir mal ändern. Wir gehen mal zusammen in den See.
Machen wir mal. Genau, und deswegen ist das irgendwie einfach in den Hintergrund gerückt. Also mit meinem zweiten Studium, was ich dann noch gemacht habe, das war dann einfach so viel. Und ich habe ja dann auch nicht mal mehr Fußball gespielt. Das heißt, ich war wirklich sehr fokussiert darauf. Das heißt, alles, was außerhalb vom Fußball dann gewesen wäre, das war einfach gar nicht auf dem Plan. Und dann hatte ich, glaube ich, das Gefühl, es ist viel zu lange her, als dass ich mich da jetzt irgendwie...
Krass, also wieder so eine höhere Einstiegshemmschwelle. Ja. Irgendwie, du sagst, okay, es ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, fange ich wieder bei Null an, wie ist das jetzt?
Genau.
Okay, also auch immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Informationsfluss, der fehlt, dass du nicht weißt, okay, was kannst du in Deutschland machen? Mhm. Dass man sich nicht abgeholt fühlt, so welche Möglichkeiten habe ich, sehe ich jetzt so ein bisschen raus.
Ja.
Dann natürlich auch so dieses, okay, ist zu lange her, kann ich das überhaupt noch?
Ja, voll. Und dann habe ich mich einfach letztes Jahr, wie ich manchmal so verrückte Ideen habe, dazu entschieden, mal wieder ganz weit weg zu fliegen in den Urlaub. Und dann dachte ich, boah, aber ich bin nicht so eine richtig gute Planermaus, wenn es um Urlaub geht. Dann dachte ich, ich will irgendwas, wo mir Leute sagen, wo ich hin muss, wo ich mich um nichts kümmern muss. Einfach wirklich nur, ich muss da sein und genießen, und aber irgendwie auch sportlich aktiv, weil ich das dann schon auch brauche. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht tauchen? Und dann hatte ich ja schon die Hemmung und habe dich gefragt, so, wie ist das denn? So, ich habe dann mal mein verstaubtes Logbuch aufgemacht. Und dann standen da so meine legendären 8 Tauchgänge. Und dann dachte ich so, ja, Anja, wie sieht's aus? So, wie viele Tauchgänge haben die anderen so? Und dann meintest du, ja, ein paar mehr. Und dann haben wir uns jetzt aber ja irgendwie koordiniert, dass wir nochmal ins Becken gehen. Und jetzt fühle ich mich auch eigentlich ganz selbstbewusst. Ich glaube, ich werde nicht sterben.
Nein, wirst du auf keinen Fall. Wir gehen auf die Philippinen. Und das ist ja so interessant. Und das ist, was ich total spannend finde, dass Leute mal diese Touren, die ich anbiete, ist ja mit einem groben Übertitel AnfängerInnen-Safaris, ist es ja nicht nur für Anfänger oder Innen. Es ist ja auch für Leute, die eben lange nicht mehr getaucht sind. In dem Fall bist du aber auch eine Anfängerin, die lange nicht getaucht ist. Aber es gibt auch Leute, die schon viel getaucht sind. Auch trotz dessen, wir waren jetzt im Dive for Life, da war eine Mädel, junge Dame, junge Frau, die dann gesagt hat, ja, sie war lange nicht tauchen wegen der Kinder, weil sie Kinder gekriegt hat, 1, 2. Natürlich, und dann bist du irgendwann auch wieder raus. Ne? Hast du eine Hemmschwelle, was mit den Kindern machen, wie kann man die im Alltag integrieren? Und da gibt es, glaube ich, einfach auch wenig Informationen auch in die Richtung, so, was kann man da machen? Dann habe ich aber zu dir gesagt, Stella, die Tour, die wir machen, die ist extra für dich. Da sind doch Leute mit schon mehr Erfahrung, aber auch ein bisschen weniger. Und wir haben damals, als ich letztes Jahr auf den Philippinen war, habe ich schon drauf geguckt, okay, wie tief sind die Plätze, wo kann man tauchen gehen. Man kann locker, man muss, du hast nur einen Adventure-Diver, du kannst nur ein bisschen tiefer gehen, aber man kann da auch locker die Fuchshaie, meine Meinung, man kann die auch locker auf 10, 15, 12 Meter sehen und 18. Man muss nicht unten auf 25, 30 sein, weil die, das, was ich nicht verstehe, da ist dieses Riff, das wirst du ja in der Woche sehen, da ist dieses Riff und dann legen diese Boote alle an, die ankern da alle an, so Mooring Lines, also diese fertigen, vorgefertigten Ankerketten. Und dann gehst du ins Wasser und dann siehst du links von dir oder rechts von dir in dem Fall, da habe ich schon die Fuchshaie gesehen, die da so patrouillieren, aber ich musste noch weiter tauchen und runtertauchen, weil da der Spot ist, wo sie sind. Du sagst so, nee, aber die sind doch schon hier oben. Mhm. Ne? Das ist so, weil dann natürlich so gewisse Strukturen vorhanden sind. Deswegen können wir das super machen, weil ich weiß, dass die eben weiter oben auch sind, die Fuchshaie im Flachbereich. Und dann, wenn das schönes Licht ist, man kann oben dann zum Reintauchen wunderbar, zum Reinkommen, ein bisschen Abstand halten, weil du musst da eh nicht Makro suchen. Das heißt, du hältst ein bisschen Abstand, 3, 4 Meter, 1, 2 vom Boden. Wenig Strömung ist perfekt.
Wenig Strömung finde ich gut.
Wobei Strömung auch toll sein kann.
Turns out, der erste Tauchgang auf den Philippinen für Stella war auf Malapascua und der Check-Tauchgang war dann ein absoluter Strömungstauchgang. Und ich würde sagen, das war auch der Tauchgang mit der meisten Strömung für die ganzen Tage. Wir hatten nämlich irgendwie dort auf den Philippinen vor Ort ganz komische Strömungsverhältnisse. Selbst die Locals vor Ort haben gesagt, dass sie diese Art von Strömungen, diese Wechsel und diese aggressive Strömung so überhaupt gar nicht kennen. Und ja, aber auch das hat Stella wunderbar gehandelt. Aber das wird sie vielleicht selbst im Podcast über die Fan-Tour auf den Philippinen erzählen.
Ja, wenn man eine Boje dabei hat.
Wenn man eine Boje dabei hat, das ist nicht verkehrt. Das
war
der
auch
Punkt.
Ein Akt.
Ja, du hast Boje sitzen. Ja, wir haben jetzt einen Refresh gemacht. Erzähl doch mal, wie so deine Gedankengang waren. Weil du hast, als wir dann gestern unterwegs waren in Köln, hast du gemeint, jetzt fühlst du dich sicher, jetzt bist du total entspannt, du weißt, dass du nicht sterben wirst. Was ich meine, ist halt immer so eine harte, im allerschlimmsten Fall kann man beim Tauchen sterben. Ja. Aber da gehört schon auch viel Pech dazu, klingt total bitter. Ne? Da muss schon viel schief gegangen sein, da muss schon viel Material, Menschenversagen, meistens Menschenversagen, dass sowas passiert und da muss man schon viel falsch und da müssen ganz viele Sachen in Kette einfach schief gegangen sein, dass das dann dazu kommt. Aber wir sind ja im Sporttauchbereich, deswegen sollte das alles safe sein. Und jetzt hast du gesagt, du fühlst dich aber jetzt wieder vorbereitet. Wie hast du denn das wahrgenommen für dich, so dieses Schnuppertauchen? Wir sind, glaube ich, auch 5 Tauchgänge gekommen in 8 Stunden.
Ja.
Im Dive for Life, wir haben einen ganz kurzen zum Schluss gemacht, nochmal so 15 Minuten für die Boje nochmal setzen, dass du dich ein bisschen sicherer fühlst, was das angeht. Haben ganz vorne wieder mit Maske angefangen, weil du gesagt hast, hey, das ist so mein Guilty Pleasure, wäre jetzt falsch, aber das wäre
nur
so Endgegner, ja. Erzähl doch mal, wie so dein Gedankengang war, so vom bevor dem ersten Tauchgang über die Tauchgänge zu, hey, ich bin cool.
Ja. Ja, ich glaube am Anfang, ich weiß noch, du sagtest, ja, jetzt mach mal hier die Flasche an die Weste und so weiter und ich guck dir mal zu, wie viel du noch weißt und ich stand da wirklich so blank und dachte so, ja, ich weiß gar nichts. Also ich sehe hier irgendwie eine Schlaufe, die kann ich jetzt darüber machen, das sieht irgendwie richtig aus, aber dann lerne ich tatsächlich am besten über Modell lernen. Also du hast es dann einmal gemacht, du hast mir das erklärt, warum machen wir das, ne? Also auch immer einen Grund gegeben, das ist dann mal besser verständlich.
Danke, das mache ich viel. Ich hasse, dass dann jemand sagt, du musst es so machen, weil es so ist. Nein, erklär mir doch einfach fucking warum, dann verstehe ich das
ja. Und dann weiß ich noch, habe ich es mir einmal aufgeschrieben, den ganzen Ablauf. Da bin ich
auch
sehr
noch
eigen, genau.
Noch
und dann haben wir ja dieses Aufbereiten immer direkt vor dem Tauchgang gemacht. Das heißt, einfach da eine Routine reinzubringen, irgendwie dann zu merken, okay, du guckst mir einmal zu, ich mache das und du sagst nichts. Das heißt, es gab nichts zu verbessern. Das ist ja dann auch wieder so, ha, okay, ich habe es richtig gemacht. Ja, und dann tatsächlich ist es ja einfach mit diesen Übungen, ruhig bleiben so, man ist ja in einem geschützten Rahmen so, du warst da, vor allem das mit diesen Masken irgendwie, man war nur mit dem Kopf unter Wasser, der Rest, man war im knietiefen Wasser, also es war ja alles
an der Seite, ne?
Total geschützt und sicher und du hattest doch meine Hand genommen, das ich sehr süß fand, also du hast mir da echt
Kontakt
geholfen.
Es ist manchmal dann übergriffig, also bei dir, ich kenne dich jetzt einfach schon lange, ich glaube, wie lange ist jetzt? Wir kennen uns seit 2012. Nee, seit 2012.
12.
Da habe ich angefangen zu studieren mit dir. Ja. Genau, also wir kennen uns jetzt einfach auch schon lange, 12 Jahre. Deswegen ist es jetzt wenig übergriffig, wenn ich dich an die Hand nehme.
Ja.
Bei anderen Leuten würde ich sagen, pass auf, ich fasse dich an. Ja. Das ist mal, glaube ich, auch ganz wichtig, dass diese Übergriffigkeit, dass man da ein bisschen Bewusstsein schafft. So, wenn ich den Schüler, die Schülerin einfach irgendwo anfasse, kann das falsch rüberkommen und kann vielleicht auch in sexistische Weise aufgefasst werden, ne? Irgendwie. Das sollte man vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm haben. In dem Fall war das, glaube ich, völlig fein.
Ja.
Aber das gibt einfach Sicherheit, dieser Körperkontakt grundsätzlich. Ne? Ja. So, dass man weiß, okay, hey, die ist da, du hast die Augen zu beim Üben. Also wir haben den Regler-Test gemacht, also dass du quasi über den Regler geatmet hast und dann quasi eben nur Luft rein, raus, durch den Mund, nicht durch die Nase, damit wir gucken, ob der Wasser-Nasen-Reflex funktioniert. Hat super funktioniert übrigens, richtig gut, also ohne Probleme. Der ist ja wichtig, ne? Das sind so Sachen, die einfach funktionieren müssen, weil wenn dann halt irgendwann auf 20 Meter doch mal jemand irgendwie vor dir taucht, du siehst ihn nicht, der kommt runter vor dir, tariert ein bisschen falsch, kommt mit der Flosse an die Maske, da läuft Wasser rein und plötzlich kannst du nicht mehr vernünftig atmen, ist das scheiße. Wenn du einfach weißt, okay, Maske festhalten, Luft ausblasen, also Wasser rausblasen, nämlich Luft reinpuste, dann bin ich wieder gut, als dass du dann eben plötzlich nicht mehr atmen kannst, nach oben schießt, was auch immer.
Ja, ja. Genau, und dann war es, glaube ich, einfach die Wiederholung. Also ich weiß, wir haben ja dann auch mehrfach die Übung gemacht auf unterschiedlichen Tiefen. Und letztlich ist es die Wiederholung und dann immer wieder das Erfolgserlebnis, weil man dann doch merkt, und das ist ja das Faszinierende, man erschließt sich ja irgendwie eine Lebenswelt, okay, Lebenswelt ist übertrieben, aber irgendwie eine Welt, aufgrund von Technologie irgendwie. Ja. Und das ist natürlich einerseits scary, weil die Technik darf irgendwie nicht versagen, obwohl es ja Backup und Backup und Backup gibt. Aber wenn das dann funktioniert, dann ist das so geil, weil dann muss man sich A, nicht so viel Gedanken machen. B, man hat immer jemanden dabei, man ist nie alleine. Also da gibt es ja auch diesen sozialen Aspekt. Man hat eine ganz tiefe Verbundenheit, man muss sich vertrauen können.
Viel in die Augen gucken.
Viel in die Augen gucken.
Ja. Das ist nämlich, was ist mir aufgefallen, dass viele Leute das dann irgendwie nicht so, sich dann nicht so sicher sind mit diesem in die Augen gucken. Und dann hast du unter Wasser, also über Wasser, wenn ich auch gucke, auch ab und zu weg, weil das sonst dieses Starren ist. Ja. Aber unter Wasser liest du alles, du siehst ja nichts im Mundwinkel, nichts, du siehst alles über die Augen und die Augen verraten so viel, ja. Deswegen so dieses tief in die Augen gucken unter Wasser und nicht scary dabei sein, ja. Das ist nochmal richtig wichtig. Deswegen, es gibt verspiegelte Masken, oh. Wo man, genau, stell mal vor, du hast Panik und siehst mich als Instruktorin mit einer verspiegelten Maske.
Dann sehe ich ja
das
nur
heißt,
mich selber.
Du würdest deine eigenen Augen sehen.
Meine eigene Panik.
Vielleicht nicht so praktisch, ne?
Ja. Ja. Nee, und das fand ich irgendwie, oder das finde ich einfach super faszinierend. Also ich finde, diese Kurse sind dazu da, irgendwie die Sicherheit zu bekommen und das Vertrauen in sowohl Equipment als auch irgendwie Buddy, wenn man denn dann immer den gleichen hat. Und dann ist ja eigentlich der Übertrag dieses, das sitzt und jetzt kann ich mich auf das Außen konzentrieren, jetzt kann ich gucken und jetzt kann ich erschließen und fasziniert sein und irgendwie auch vielleicht ein bisschen demütig und wow, diese Welt existiert und eigentlich weiß man davon nichts und man traut sich da jetzt rein und hat ganz viel irgendwie zu ernten.
Ja. Das hast du schön gesagt.
Oder?
Oh mein Gott, ja. Aber das ist auch schön. Das nehme ich als Zitat. Pack ich, das wird, ich werde einen Kalender machen mit Zitaten von Stella. Dieses demütig ist natürlich ist wirklich ein Punkt. Ne? So dieses, dass man, weil es gibt halt ganz viele Leute, die eben nicht tauchen, warum auch immer, aus, weil sie das nicht trauen, finanziell den Zugang nicht haben oder generell einfach eine Hemmschwelle haben. Und wir Tauchende haben natürlich die Möglichkeit, diese wunderschöne Schönheit der Welt, also Unterwasserwelt zu sehen. Und ganz oft denke ich mir, das ist so ganz oft dieser Gedankengang, ich glaube, wenn alle oder mehr Menschen tauchen würden, dann würden auch ganz viele andere Sachen funken. Also Fische, es würden viele Leute, viel mehr Menschen weniger Fisch essen. Mhm. Ne, weil sie wüssten, oh krass, okay, das passiert, wenn ich Netze raus, also jetzt ganz grob, ohne viel Detail, ne? Aber hat das passiert, wenn Fische rausgeholt werden? Ach, und die Korallen sehen so aus, weil das und das und mein Plastikmüll, mein Snickers-Tütchen landet da in dem, ne, also so diese ganzen Mechanismen, die so ineinander greifen, ich glaube, dann würden ganz viele Leute was ändern. Ja,
es würde viel mehr Awareness einfach bestehen.
Mhm, voll.
Ja. Und eben, also einerseits irgendwie, oh Gott, wie schön ist diese Welt, auf der wir leben und andererseits, oh mein Gott, und was hat der menschliche Einfluss eigentlich angerichtet?
Ja. Welche Sachen, also wir haben ja 5 Tauchgänge gemacht, welche Übung war für dich so, abgesehen von Boje, war so für dich am, wir haben jetzt kein Jacket an- und ausziehen gemacht, oh, was jetzt auch keine Übung ist, die Pflicht wäre, dass du sie wieder können musst im Refresh, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich sonst vielleicht rausschneiden, I don't know. aber welche Übung war für dich jetzt in diesem Refresh-Kurs, den wir gemacht haben, wo du sagst, ah, die, da habe ich jetzt echt gestruggelt und mehr als ich gedacht hätte?
Gut, also die Boje war schwierig.
Mhm.
Und ansonsten das Austarieren, also boah, das war gut, es war auch sehr voll, ne? Also du hattest dann gesagt, wenn jemand unter mir ausatmet, dann werde ich da auch ein bisschen hochgetrieben, das war natürlich ungerecht,
passiert,
ja. Also ich dachte irgendwann, warum steige ich auf, das kann ja nicht sein, ich atme doch ganz flach. Nein, also dieses Austarieren, das war echt schwer und wir haben ja dann auch zum Glück noch ein bisschen Jenga gespielt, das war richtig cool, aber da, ja, also ständig muss man irgendwie reinpusten oder Luft reinlassen, dann wieder ablassen, also dann irgendwie atmen, möglichst sich noch auf das Jenga konzentrieren, also es war einfach sehr, sehr viel und es ist aber auch über die Tauchgänge, fand ich, ein bisschen besser geworden, und einfacher geworden. Ja, aber ich glaube, da kann man einfach sein Leben lang immer wieder weiter lernen, weil ich glaube, das ist ja dann auch einfach abhängig von irgendwie, wie viel Salzgehalt, wie atme ich heute, bin ich, wie gestresst bin ich, wie viel habe ich schon gerade mit meinen Flossen gemacht, also das ist ja alles irgendwie sehr...
Rückenschmerzen ist mir aufgefallen. Wenn ich Rückenschmerzen habe inzwischen und ich werde scheinbar älter, dann manchmal denke ich mir so, boah, ich will gerade nicht mehr keinen Kontakt haben. Ich möchte wieder taktil werden. Ich möchte irgendwas berühren, dass ich mich mal so erden kann, um wieder so einmal so, dann ich schüttel mich dann auch manchmal durch, weil dann irgendwas wehtut. Und ich dann so, ich brauche mal ganz kurz so dieses Nicht-Schwebe-Gefühl. Ich möchte irgendwie wieder taktil irgendwas berühren. So.
Ja.
Ja. Ja, das ist interessant, ne? Also genau, also diese Tarierung, das hört nie auf. Das, wenn du dann zum Beispiel deine Kamera dazu nimmst, dann ändert sich alles. Du hast mich einmal gefilmt und ich merke halt, dass du an der Tarierung noch viel arbeiten musst, weil die Kamera nicht ruhig gehalten worden ist. Was natürlich total normal ist, auch gar nicht schlimm ist, ne? So Kleinigkeiten. Oder beim Jenga-Spielen, dass du dann doch dich konzentrierst und die Luft anhältst quasi, weil du dich konzentrierst und dann doch wieder ein bisschen höher gehst und dann merkst, okay, und dann der Gedankengang schon spüren, während du hochgehst, wenn ich jetzt ausatme schon, dann gehe ich wieder runter, obwohl du gar nicht atmen musst, aber trotzdem ausatmest, bevor du quasi so viel Auftritt hast, dass du eigentlich Luft aus dem Jacket machen musst, weil das Atmen nicht mehr reicht. Das sind so die Feinheiten, die dann so Stück für Stück über die Zeit, über die Tauchgänge und Erfahrungen, es ist aber wie in jedem Sport, ja, Sportart, je mehr du Dinge machst, je mehr kommst du rein oder bei allem, was du machst.
Ja, das stimmt. Also das mit dem Auftritt auch spannend irgendwie. Manchmal waren es die Beine, die hochgingen, manchmal war mein Kopf. Also
das war dann, wenn die Luftblasen an deinen Füßen waren, da sind die Beine hochgetrieben mit den Flossen, ne? Je nachdem.
Liebe Tauchen-to-go, Knallfrösche und Schwimmfische, die ihr den Podcast von Anja Kuschel, Tauchen-to-go, fleißig verfolgt. Hier ist der Ben von der Tauchen, dem Magazin. Und ich sage euch, warum ihr euch mal unbedingt die Mai-Ausgabe, die am 16. April rauskommt, reinziehen solltet. Geht also zum Kiosk, legt sie euch zu, kauft sie euch oder abonniert sie euch, dann kriegt ihr sie auch zwei Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung. Also rauskommt sie mal am Dienstag, wer sie abonniert, kriegt sie am Donnerstag oder auch am Freitag. Und die Mai-Ausgabe hält für euch ein 20-seitiges, über 20-seitiges sogar Ägypten-Special bereit. Mit jeder Menge Tauchplätzen und Tauchsafaris und was man alles so nicht verpassen und sehen sollte. Wer also einen Trip zu Deutschlands liebsten Tauchgebiet, Ägypten, Rotes Meer, plant, sollte unbedingt diese Ausgabe mal lesen. Ihr habt übrigens auch noch die Möglichkeit, sie online zu lesen. Sie ist auch dann günstiger und kostet eben nicht mehr knapp 10 Euro. Ich weiß, das ist schon ein hartes Brett, aber das E-Paper, was natürlich auch umweltfreundlicher ist, kostet euch nur 4,99 Euro. Das könnt ihr über die App beziehen. Genau, also wir haben dieses Ägypten-Special drin. Außerdem vorne in der Galerie, auch mega nice, ist, dass die CEMAS-Weltmeisterschaft in der Unterwasserfotografie gedruckt. Findet ihr diese Fotos nur in unserem Magazin. Solltet ihr also unbedingt mal lesen. Außerdem haben wir natürlich noch so ein bisschen Ausrüstungsgeschichten drin. Zum Beispiel haben wir den neuen Woolex-Anzug von ScubaPro getestet. Das ist ein neoprenfreier Anzug, also eine absolut ökologische Alternative zu normalem Neopren. Und dann haben wir noch Bonaire mit drin. Und also plant auf die Karibikinsel zu fliegen. Kann sich das mal durchlesen. Trauriges Projekt ist die Tramaya-Geschichte. Da haben wir eine sehr schöne Reportage von Martin Schulzka drin über den Bau einer Eisenbahnlinie in den Tauchgebiet der Zenoten, also dem Höhlentauchgebiet und was eben genau dieses Bauprojekt mit den Zenoten da macht. Ist eine lesenswerte Reportage, die aber auch ein bisschen traurig macht, muss ich persönlich sagen. Und für die Apnoisten unter euch haben wir mal kritisch beleuchtet, was es bedeutet, mit Haien Apnoe zu tauchen. Nick Linder beleuchtet also, was es bedeutet, mit diesen Großfischen ins Wasser zu steigen. Wo sind die Risiken? Was kann man machen, um sich selber zu schützen? Und wie kann man eben freitauchen mit den Großfischen sicher gestalten? Und wer sich dafür interessiert, sollte diese Ausgabe nicht verpassen. Und als kleinen Wissenstipp für Gewusst-Wie haben wir noch die Suche nach der perfekten Tarierweste, ein paar Tipps und eine kleine Kaufberatung für den Kauf deiner nächsten Tauchweste. Wie gesagt, herauskommt das Ganze am 16. April im Kiosk deines Vertrauens. Viel Spaß beim Lesen.
Ich wollte mit dir aber auf jeden Fall heute so ein bisschen über so zwei, drei psychologische Aspekte des Tauchens reden. Und das Erste, was mir einfällt, ist immer so dieses, wie entsteht quasi Panik und Angst. Finde ich sehr spannend. Und dann gibt es ja noch so, sagt man, psychologische Aspekte. Ich glaube, dieses Sensation Seeking. Ich habe mir extra was rausgesucht. Das haben wir uns auch ein bisschen zugeschickt. So Angst, Sensation Seeking. Und dann habe ich mir irgendwann mal, DC und Ryan, sagt dir das noch was? Ja, safe, dumme Frage von mir. Aber die haben doch irgendwas, war das nicht so mit intrinsisch, extrinsisch? Irgendwie, da gab es doch so diese drei autonom. Extrinsisch, intrinsisch, das kann auch sein, dass ich das voll verdrehe, ne?
Ich weiß, DC und Ryan waren eher so Grundbedürfnisse.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Ja gut, ich würde einfach mal anfangen. Also ich glaube, es ist so spannend, weil wo du gerade Panik ansprichst, ich hatte natürlich auch meinen FreundInnen davon erzählt, dass ich jetzt wieder tauchen gehe und da waren die Reaktionen sehr gemischt und ich muss gerade an eine Freundin denken, schöne Grüße an Mirjam, die meinte, auf gar keinen Fall und niemals, und das ist so kontraintuitiv für den Lebensinstinkt, mit dem Kopf von der Wasseroberfläche, also von der Luft, dann letztlich wegzuschwimmen. Das würde sie niemals machen. Sie hat so schlechte Erfahrungen im Tauchen gemacht.
Krass.
Sowohl, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das hier teile.
Voll, ja.
Bronzekurs mit dem Tauchen nach irgendwas. Also da hat sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Jemand hat sie dann auch von diesem Block geschubst und so. Also so richtig schön die Erfahrung, die man nicht machen sollte, wenn man klein ist.
Im Tauchkurs.
Im Schwimmkurs. Im Schwimmkurs. Ja, okay. Und dann letztlich muss man ja auch ein bisschen tauchen. Genau. Und das war für sie schon so dramatisch, dass sie jetzt so sagt, also wenn ich nicht muss, dann mache ich das nicht, was total schade ist, ne? Weil ihr jetzt diese ganze Welt und diese ganzen Emotionen, diese tollen, irgendwie verschlossen bleiben, weil sie, oder ne, dann ja auch allen anderen, weil da einfach so eine Angst besteht. Ne? Und Angst ist ja ein ganz normales Grundgefühl, was wir haben, eine Grundemotion. Und Panik und so eine Panikattacke ist dann das Ende der Fahnenstange. Ne? Also das. Sehr extreme Angst wäre Panik. Und Panik und Angst kommen immer auf, wenn wir das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben.
Kontrollverlust.
Okay. Kontrollverlust, ne? Und ganz schlimm dann letztlich Ohnmacht. Ja, wenn du das Gefühl hast, ich habe hier nichts mehr unter Kontrolle, was mit mir passiert, kann ich nicht beeinflussen, dann entsteht Angst und letztlich dann Panik. Was ja unter Wasser schon mal sein kann, wenn man das Gefühl hat, oh, hier ist jetzt gerade irgendwie ein Fehler oder, weiß ich nicht, der Druckabfall oder was auch immer.
Also ich glaube, so Flasche kaputt zum Beispiel, ja. Also Dinge sind zum Beispiel, wenn Leute nach oben treiben, das ist mir so, da, ich glaube, das ist da noch nicht Panikangst, aber da kommt so diese Angst fängt ja immer an, dass du siehst, die Leute auf 20, 30 Meter, 10, was auch immer, merken, sie lassen eigentlich Luft raus, aber kommen nicht runter.
Ja.
Was immer dann daran liegt, dass sie dann so gestresst sind, weil sie dann nicht mehr logisch darüber überlegen können, wenn ich mich jetzt nur mit der Schulter nach oben bewegen würde, weil Luft geht immer nach oben.
Ja.
Aber aus dem Instinkt heraus oder aus machen alle immer den Arm, wenn sie gestresst sind, über den Kopf. Wenn ich aber in der Horizontalen liege, ist ja über dem Kopf nach vorne gestreckt.
Ja.
Da geht aber die Luft aus dem Jacket nicht raus, sondern ich muss aktiv mich aufrichten und nach oben strecken. Und am besten noch die Schulter zur Seite und den Arm schon lang machen.
Ja.
Oder aber ich bin so klug und kann in dem Moment umschalten. Ich bin ja schon mich am Runterkämpfen die ganze Zeit, weil ich ja schon gemerkt habe, ich habe auch den Versuch, mit den Flossen runterzukämpfen und mit den Armen. Dann den Arm zu nehmen, meistens die normalen ADV-Jackets, das was du auch hattest, hat hinten auf der rechten Seite, auf der Hüfte auch noch ein Ablassventil mit so einem Bändel dran. Da ist doch die Luft schon im Jacket. Die Problematik ist, dass in dem Moment, wo ich mich aufrichte, die Luft erstmal nach oben wandert, hinten aus dem Band nicht rauskommt und erstmal Richtung Inflator-Ablass wandern muss. Und dann geht's, dann richte ich mich auf. Das heißt, ich habe noch mehr Auftrieb, weil die Luft sich wieder ausdehnt, diesen Meter. Und dann bin ich vielleicht auch in dieser Schockeinatmung, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Und dann, guck mal, da ist eine dicke, fette Taube auf meinem Balkon. Was macht sie da? Und dann sind die Leute oft ein bisschen überfordert. Und dann wissen sie selber nicht, dann machen sie irgendwas. Ja. Anstatt kurz mal dieses, man sagt ja im Tauchen, dieses Stoppe, Denke, Atme, Handle.
Ja.
Stoppe, denke, stoppe, atme, denke, handle, irgendwie so rum. Auf jeden Fall irgendwie so, auf jeden Fall erstmal stoppen, nachdenken, handeln, atmen, nicht vergessen.
Ja.
Und da sehe ich oft, dass so Angst entsteht.
Ja.
Und das kann natürlich zu Panik entstehen, wenn jemand nach oben schießt und plötzlich merkt, er geht schneller und schneller und dann nicht weiß, was er zu tun hat, weil die Basic-Handgriffe nicht sitzen oder weil das im allerschlimmsten Fall nie vernünftig von der Pike auf erklärt worden ist. Wenn das, dann das. Wenn du das hast, dann das. Und das fehlt mir in der Ausbildung ganz oft auch.
Ja, ja, ich glaube, was man dazu auch noch sagen muss, ist, wie du es schon sagtest, irgendwie, es geht ja um die Wiederholung, dass das Verhalten halt eingeübt wird und automatisch abläuft. Weil, was nämlich passiert mit Angst, Angst ist gleich Stress. Das heißt, Cortisol flutet unseren Körper, Adrenalin. Und das führt leider dazu, und das kennen wir vielleicht auch in Streitsituationen mit unserem Liebsten, dass dann der Frontalkortex abgeschaltet wird.
Das klingt so klug.
Ja, der Frontalkortex ist dazu da, dass wir vernünftig und überlegt handeln.
Das ist dann nicht mehr
so. Und so ein bisschen Ratio. Und der wird abgeschaltet. Das heißt, im Gehirn passiert einfach eine Umverteilung des Blutes ins Reptiliengehirn. Und Reptiliengehirn ist Überleben. Fight, Flight, Freeze.
Ach, krass.
Deswegen kommen dann so komische Verhaltensweisen zutage, ne, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie rudern, was weiß ich, weil einfach nicht mehr ne, Stopp, denke, atme, handle gemacht werden kann.
Leute
ne?
fangen an, Treppen zu steigen, wenn sie nach oben wollen. Das kriegen sie eigentlich selber. Ja. Also wenn Leute nach oben wollen, vor Panik, sagt man oft, habe ich so noch nie erlebt, dass sie anfangen, nicht sinnhaft zu paddeln, lange Beine und strampeln, sodass du auftippst. Weißt du, und die fangen an, die Knie zu ziehen, dieses Treppensteigen, weil sie nach oben wollen, aber gar nicht mehr vernünftig ansteuern können wahrscheinlich.
Ja, und ich denke mal, das kommt dann eben mit der Routine, wie verhalte ich mich eigentlich unter Wasser? Ne? Mhm. Also wie schwimme ich nach oben, nicht wie steige ich nach oben? Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das weiß, dass man da wirklich so eine Routine reinbringen muss. Also wir leben beim Lernen von Wiederholungen.
Ja.
Und vielleicht auch, dass man das mal so ein bisschen simuliert, ne? in der Tauchhöhe, wo man jetzt nicht gleich, wenn es schief geht, sozusagen, in Schwierigkeiten kommt. Weil
ist immer schwierig, so Sachen, die halt gefährlich werden, zu simulieren. Aber ich weiß, was du meinst.
Auf jeden Fall.
Mache ich tatsächlich mal so ein bisschen. Es gibt Möglichkeiten, manche Sachen darzustellen auf eine sichere Art und Weise.
Ja, es gibt ja anscheinend diesen Stress and Rescue. Gott, also weiß ich noch nicht, ob ich mich da sehe, aber da geht's, also ne, das ist schon auch wichtig, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du denkst, ah, es ist alles cool und dann passiert was und denkst so, fuck, das hatte ich noch nie, was mache ich jetzt? Mein Buddy hat es vielleicht noch nicht mitbekommen, was gerade bei mir hier für eine Notlage ist.
Mhm.
Also, dass man da einfach, glaube ich, drüber spricht, was gibt es alles. Also es kann ja auch manchmal nur theoretisch sein. Und dass man eben lernt, und das ist ja ganz wichtig, oder das macht man ja in der Psychotherapie, wenn ich das mal mit reinbringen kann, das Atmen auf unser zentrales Nervensystem wirkt. Das ist so das, der einzige Zugang, den wir haben, um unseren eigenen Stress zu regulieren. Ja, akut in der Situation. Mhm. Das heißt, das, was du sagtest, stopp, atmen. Ja, also dieses ruhige Weiteratmen, auch wenn man gerade denkt, oh Gott, mir bricht alles zusammen, das führt dazu, dass dann halt eben auch im Gehirn diese Abschaltung im Frontalkortex reversed wird, also wieder hergestellt, also auf Anfang gesetzt wird und man eben dann mit einem klaren Kopf denken kann. Also atmen ist wirklich der Zugang zu unserem zentralen Nervensystem, weil alles andere können wir nicht, wenn die Panik erstmal da ist, ne, oder die Angst, dann können wir nur übers Atmen uns regulieren.
Das macht man ja mit Leuten dann, ne? Wenn du merkst, dass jemand panisch, ich hatte das mal.
Ja.
Das war eine ganz interessante Situation. Das war ein Pärchen auf Teneriffa, die haben da ein Haus gehabt und die sind regelmäßig da gewesen. Und er hatte mal gesagt, boah, Anja, lass uns bitte nicht zu lange stumpf über Sandflächen, was du sehr schön findest, ich auch, tauchen, weil ich dann anfange nachzudenken, was alles schief gehen kann.
Mhm.
Und er hatte damals schon, das ist so Jahre her, ich frage ganz kurz, dein Zug, passt alles
noch?
Ja, perfekt, okay. Weil du musst ja heute wieder zurück nach Hamburg fahren. So, und dann sind wir getaucht und er hatte damals schon Luft integriert, wo man dann sieht, wie lange reicht noch die Luft in meiner Flasche.
Oh Gott, ja.
Eigentlich total cool, habe ich jetzt auch mit meinem neuen Garmin MK3i. Mega, mega geil, habe ich jetzt vergessen, am Wochenende reinzubauen. Richtig dumm, mache ich denn jetzt auf den Philippinen. Und das war richtig spannend, weil er war eh ein Panic-Dive, also keiner, der Panik hat, aber jemand, der sich so viele Gedanken macht. Und dann war eine Situation, das war ein Riff, wie so ein langer Finger. Und wir hatten ein bisschen Strömung, mussten einmal drüber, damit wir wieder im Strömungsschatten sind. Und seine Frau war sehr gut im Tauchen. Und die hat sich den einen Weg gesucht, einmal zack rüber, und er hat sie dann nicht mehr gesehen. Sie war aber schon längst unten und ist an die Seite getaucht, wie ich das gebrieft hatte. Und er hat sie dann nicht mehr gesehen, ist hoch und hat sie eben nicht gesehen und ist plötzlich panisch geworden.
Mhm.
Und ist richtig, und dann hat er noch nebenbei, sein Computer hatte dann plötzlich von dem 2-3 Mal tief einatmen und panisch werden, hat der Computer plötzlich gesagt, du hast noch 3 Minuten Luft. Was nicht stimmt, er hatte noch 150 Bar. Das sind nicht 3 Minuten Luft. Auf gar keinen Fall.
Na, einer Panikattacke vielleicht.
Weiß ich gar nicht. Kann durchaus sein. Ne? Ich weiß, auf jeden Fall hat der Computer das gesagt und das wiederum hat noch mehr Stress gemacht.
Ja.
Und den habe ich dann nur gekriegt. Der wollte dann überall, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist, wie gesagt, schon lange her. Und ich habe mir den dann gegriffen, habe wirklich mal, guck mich an, habe auf seine Gläser so getoppt, guck mich an, atme aus, da ist deine Frau, guck, da ist deine Frau. Und dann hat sie gewunken und dann auf einmal war er wieder ruhig.
Mhm.
Und dann musste ihn bloß ein bisschen runteratmen, weil er natürlich dann panisch wurde. Das starke Atmen, er in der Strömung hing und wir mussten dann, das Problem war, dass du unter erhöhtem Druck mit deiner Atemmuskulatur wieder müde.
Mhm.
Und dadurch ist die Gefahr eines Essoufflements sehr groß. Dieses außer Atem geraten, dass du dann quasi, die Muskulatur wird müde und dann hast du nachher so eine ganz flache Atmung und dann kommt es zu einer Hypoventilation und dann kannst du nicht mehr die Luft anhalten, hast zu viel CO2 im Körper, der Körper will aber Sauerstoff einatmen. Ganz, ganz kompliziert, kann super gefährlich werden. Und dann mussten wir ihn wieder rauskriegen. Also habe ich ihn genommen, habe gesagt, beweg dich gar nicht, ich ziehe dich und bin mit ihm gegen die Strömung. Mhm. Und dann war alles wieder gut. Aber das war super interessant, weil das hätte noch zwei Schritte weiter, hätte das richtig dramatisch werden können. Ne? So von wegen, er kann nicht mehr atmen, hochschießen, whatever.
Ja, und ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Persönlichkeitsmerkmal, also beziehungsweise ein Temperamentsmerkmal, wie ängstlich jemand überhaupt auf neue Reize oder neue Umgebungen reagiert. Genau, also da sind wir einfach genetisch gesegnet oder eben nicht. Ne? Also es gibt einfach Kinder, die sind einfach, die reagieren ängstlicher. Mhm. Ne? Und es gibt Kinder, die sind einfach Explorer of the World und denen ist das scheißegal. Und ich glaube, das zieht sich auch mit ins Erwachsenenalter mit rein. Ne? Dann kannst du natürlich noch aufgrund der Erfahrung, die du machst, das so ein bisschen regulieren, aber letztlich hast du entweder eine Sensitivität für neue Erfahrungen, bist eher so ein bisschen, ich gucke mir das erstmal an und ich mache vielleicht nochmal 20 Wiederholungen von der gleichen Übung, bis ich weiß, es sitzt wirklich. Und dann gibt es Leute, die machen das zweimal und denken so, ja komm, passt. Mhm. Ne? Und da sind wir einfach unterschiedlich gestrickt und ich glaube, da darf man sich selber einfach gut kennen, wenn es um solche Dinge geht wie Extremsport.
Kennenlernen vielleicht auch, glaube ich.
Ne? Kennenlernen und eben auch dann, wenn es dann dazu kommt, dass man es macht, sich auch einfach gut kennen. Ne? Und wenn ich das dann weiß, ich tendiere dazu, vielleicht ein bisschen mehr zu denken und vielleicht auch ein bisschen schneller irgendwie abzudriften, dass man dann wirklich eben Atemtechniken einübt, ne? Vor allem dann vielleicht auch unter Wasser. Und dass man sich so tolle Sätze sagt wie, ich kann das, ich habe das 1000-mal geübt, ich sehe meine Frau jetzt gerade nicht in dem Sinne, aber sie ist ja vor 2 Sekunden aus meinem Sichtfeld, sie ist ja nicht verschwunden. Ne?
Ja, genau.
Ja, also dass man sich da selber so beruhigende Sätze auch zurechtlegt für solche Situationen, weil Panik bringt niemandem irgendwas.
Nee, das wird dann nur.
Ja. Das macht tatsächlich Dinge viel gefährlicher.
Du hast gerade gesagt, dass Menschen so unterschiedlich sind. Ja. Also manche Leute sind sehr vorsichtig, ich kenne das im Kinderschwimmkurs, manche Kinder sind so direkt, hey, wer bist du eigentlich und was machst du hier? Und andere gucken mich so ganz schüchtern an und kritisch und beugen mich erstmal so, was macht die da eigentlich? Greift da denn eigentlich? Ist das schon so dieses Sensation-Seeking, dass einige Leute schon so, also ich würde behaupten, ich glaube, ich bin nicht krass mutig mehr. Das habe ich gemerkt, als ich letztens mal irgendwann mal Snowboard gefahren bin, dass ich merke, okay, bin ich nicht mehr so sportlich, mir fehlt wirklich die Kraft in den Beinen. Aber ich werde auch ängstlicher bei gewissen Sachen. Letztens wollte ich Skateboard fahren, vor 2-3 Jahren, wollte ich Skateboard irgendwo fahren, runterfahren, ich weiß, dass ich das kann. Ich habe richtig Schiss gehabt. So, also einfach nur, weil ich es lange nicht gemacht habe und einfach nicht mehr keine Übung mehr drin habe. Aber ich würde schon sagen, dass ich eigentlich schon eher so auf der Suche bin und du kannst das Sensation Seeking ja gerne mal aufklären, was das so ist. Ich sehe mich schon eher so als einer der Sensation Seeker.
Ja, also tatsächlich Sensation Seeking wäre so das Äquivalent zu dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für neue Erfahrungen. Das heißt, wenn man darauf sehr hoch scoret auf dieser Dimension, dann ist man einfach schnell gelangweilt. Das heißt, man braucht immer neue Neuigkeiten, ne? Man muss neue Dinge erfahren, weil einfach das Nervensystem nicht so reagibel ist. Ne? Also wie ich gerade sagte, es gibt Kinder, die sind sehr ängstlich, das heißt, die reagieren sehr stark negativ auf neue Erfahrungen, sind erstmal so ein bisschen abwarten und wenn man eben auf dem anderen Pol ist, dann ist das Nervensystem nicht so reagibel. Also man adaptiert sehr schnell an neue Erfahrungen und dann ist es cool. Langweilig relativ schnell, weil man kriegt einfach nicht mehr so einen Kick daraus. Und das gibt es natürlich ganz im Extrem bei diesen wirklich, ich sag mal, diesen Red Bull Leuten, die dann wirklich da höher, schneller, weiter und dann irgendwie aus der Stratosphäre auf die Welt springen müssen, damit sie sich spüren. Das sind die wirklich extrem. Aber da gibt es natürlich einfach, weil es eine Dimension ist, unterschiedliche Abstufungen. Und da kann man schon mal gucken, wo man sich da selber so verorten würde, weil man natürlich dann auch gucken kann, wie gestalte ich meinen Alltag. So, weil wenn Langeweile ist für uns Stress. Ne? Ja. Überforderung ist für uns auch Stress. Das heißt, es gibt immer so einen Sweet Spot für jeden von uns. Ne? Und für den einen ist es, ich muss einmal im Jahr tauchen gehen. Ne, auf Reisen und dann habe ich das ganz gut befriedigt. Ja. Bei anderen ist es 2-mal im Jahr und bei anderen ist es, ich muss dann aber auch noch hier und dann muss ich nochmal Bungee jumpen und dann muss ich nochmal Fallschirm springen.
So, da würde ich also, mich eher sehen.
Da sind wir einfach unterschiedlich und je größer diese Offenheit für eine Erfahrung einfach ausgeprägt ist, desto risikobereiter sind wir auch. Okay. Ne, desto mehr brauchen wir einfach ein bisschen diesen Nervenkitzel und Adrenalinkick.
Ich merke zum Beispiel, dass ich total spannend finde, wenn ich von Land reingehe und es ein bisschen Welle hat. Oh, ein bisschen mehr Welle. Wenn es ein bisschen anstrengend ist, um reinzugehen, wo ich weiß, andere würden jetzt nicht mehr reingehen, weil könnte gefährlich werden. Und ich denke mir so, jetzt erst recht, jetzt finde ich geil. Mir zu beweisen, dass ich als kleines Mädchen das kann. Ich merke das ganz oft, dass ich mir so, selbst so, ich kann das, ich kriege auch die großen Männer da rein. Das ist vielleicht auch so ein kleines Ego-Ding, safe, ne? Aber ich mag auch diesen Adrenalin, wenn die Boote fahren und dann wird gezählt so, okay, 3, 2, 1, go, 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 alle rein, so negativ Einstieg auf die Malediven, weil wir wissen, okay, wir haben jetzt harte Strömung, alle müssen nacheinander rein, so wie so eine Perlenkette, fallen sie runter, umdrehen, wo ist mein Tauchbuddy und dann geht's weiter runter ans Riff und ich mag das total, wenn da so ein bisschen Stress ist oder auch so, wenn es dann, okay, jetzt haben wir ein bisschen Strömung, wie kann ich am besten gegen die Strömung kämpfen, dass ich eben wenig Luft verbrauche und sehr flach tauche, dass ich eben trotz dessen, dass es eine anstrengende Strömung ist, ideal vorwärts komme. Ich mag auch dieses entspannte Dümpeltauchen, finde ich total geil. Mhm. So Fotos machen, ich mag auch so ein bisschen diesen Stress dabei.
Ja. Ja. Genau, und ich glaube, was da nochmal wichtig zu wissen ist, es birgt natürlich beides so seine Gefahren. Ne? Also das eine ist, wenn man sehr offen für neue Erfahrungen ist, dann tendiert man manchmal dazu, sich ein bisschen zu überschätzen. Mhm. Ne? Das heißt, man wird dann so ein bisschen einfach, risikofreudiger, genau, ne, was natürlich auch mal in die Hose gehen kann. Das heißt, wenn man weiß, okay, ich bin jemand, der macht es zweimal und dann denkt er, der kann das, darf man demütig sein und vielleicht nochmal ein drittes Mal machen, einfach um safe zu sein. Ja. Ne? Also weil man da, glaube ich, einfach die Tendenz hat, mal so schnell, weil ich will jetzt einfach runter, ich will jetzt da die Haie sehen. Mhm. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite hat man dann natürlich die Leute, die eher ängstlich sind, die überdenken dann viel, bringen sich dann manchmal selber irgendwie in panikartige Zustände, die eigentlich gerade gar nicht da sind. Und andererseits ist das dann natürlich auch nicht so mit Genuss verbunden. Mhm. Wenn man runtergeht und denkt, was kann alles schief gehen?
Ja, das ist also ganz entspannt.
Und ich glaube, da kann man einfach mal gucken, was für ein Typ bin ich, ne, und dann einfach die Risiken minimieren.
Ja.
Ne? Und letztlich ist ja Tauchen etwas, was Spaß machen soll, ne, und wo man einfach in Awe da unten ist. Genau, das ist einfach nochmal wichtig, glaube ich, zu wissen, sich da selber gut zu kennen.
Ich habe mal irgendwann eine Studie gehabt, Stella, da ging es, ich weiß aber nicht, ich habe die nie wieder gefunden, aber ich fand die total spannend. Da ging es darum, dass Leute, Anorexia-Patientinnen, dass die Neoprenanzüge anbekommen, weil die so schön eng sind, dass sie sich selbst wieder spüren, also dieses Körpergefühl haben und dieses Flow-Erleben, was ich persönlich festgestellt habe, dass ich das nicht mehr so oft habe, aber manchmal habe ich die Situation, dass ich dann so im Wasser hänge und dann so, das ist wie beim Autofahren manchmal. Man fährt mein Auto und guckt einfach nur so stumpf nach vorne und überlegt sich, was waren eigentlich die letzten 5 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, ich bin gefahren, aber habe eigentlich gar nicht mitbekommen, was ist. Ich weiß gar nicht, ob man es beim Autofahren als Flow-Erleben bezeichnen darf, ich glaube eher nicht, ne? Du schüttelst den Kopf, aber manchmal habe ich das beim Tauchen auch, dass ich einfach so vor mich hin bin, so gerade wenn ich wirklich nicht in Gruppen, wenn ich nicht beruflich tauchen gehe, sondern wenn ich privat unterwegs bin, so mit dem Buddy einfach so ein bisschen rumschille, so mit 1, 2, 3 Leuten, wo ich einfach so im Blauwasser hänge, so gerade so Elphinstone. Das ist ein Riff, das fällt so runter. Wenn ich einfach nur im Blauwasser gucke die ganze Zeit, einfach so am Riff so und dann die Sonne runterscheint so und dann so Fische gucken. Kannst du diese beiden Sachen nochmal so kurz anreißen oder erklären, so aufs Tauchen bezogen?
Ja, also das, was du beim Autofahren beschreibst und was ich jetzt auch irgendwie so aus dem Tauchen mit diesem, man ist einfach irgendwie im
Sein?
Ja, irgendwie im Sein, genau. Das würde man eher als so ein bisschen... Ich würde es, glaube ich, eher als Dissoziation beschreiben. Weil
Dissoziation,
okay. Das ist eigentlich ein Begriff, den man bei Trauma verwendet, aber das ist Mikrodissoziation haben wir alle im Alltag, so wie du es beim Autofahren beschreibst. Wenn man eigentlich gar nicht richtig da ist und man gar nicht weiß, was habe ich eigentlich gerade gemacht, wie bin ich sozusagen hierher gekommen. Ne? Also das hat man immer, wenn man irgendwie so eine Strecke fährt beim Auto, die man schon millionenmal gefahren ist, da braucht man sich nicht mehr konzentrieren. Ne? Also diese automatische Handlungsabläufe, die so ablaufen. Flow ist immer gekoppelt, das ist sozusagen ein Zustand, in dem man die Zeit vergisst, in dem man sich sozusagen verliert in einer bestimmten Tätigkeit. Da ist aber immer auch meistens ein Leistungsoutput mit verbunden.
Okay.
Also man kann das bei der Arbeit haben, man kann das beim Laufen haben, wenn man einfach, es läuft wie geschmiert.
Dieses Runner's Hill ist das dann, die Runner's High oder so?
Runner's High, genau. Das würde man sozusagen als Flow-Erleben bezeichnen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn du da unten bist... Es ist wahrscheinlich so eine Mischung, ne? Weil du machst jetzt keinen Leistungssport, du machst jetzt keinen Output da unten, sondern du bist irgendwie mit dir, es stimmt irgendwie alles.
Also ganz viel Input, aber man kann das auch selektieren. Also ich weiß, am Anfang in Ägypten habe ich nur rote Fische gesehen, weil die so ganz viel genannt waren.
Ja.
Und erst jetzt, wenn ich immer wieder da bin durch die Fantouren, stelle ich immer wieder fest, ach krass, ich kann die ausblenden, was ich vorher nicht konnte, weil es so eine Reizüberflutung war und kann so einzelne Sachen mir angucken am Riff.
Ja. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eher so ein meditativer Zustand. Ne? Also im Sinne von, du konzentrierst dich auf nichts und dadurch kannst du irgendwie so die Weite, also kannst du so hast du alles im Blick, weil du deine Aufmerksamkeit eben nicht fokussierst, ne, sondern du kannst einfach den Fokus aufmachen und so alles in dir aufnehmen.
Ja. Ja. Hast du denn das Gefühl gehabt, also du hattest deinen Anzug an, der war ein bisschen eng, da habe ich einen anderen Anzug gegeben, der war jetzt nicht mehr so mega eng, der war auch ein bisschen kalt, aber das passiert einfach, ne? Bei 4-5 Tauchgängen friert man einfach aus, du hattest keine Kopfhaube, das wird auf den Philippinen anders, verspreche ich dir. Hattest du denn das Gefühl, dass du dich anders wahrnimmst mit so einem Neoprenanzug? Also ich weiß, ich fühle mich im Neoprenanzug grundsätzlich wohl, also wenn es heißen würde, zieh den Anzug an, das ist eine schöne Veranstaltung, würde ich am liebsten im Neoprenanzug gehen, weil ich liebe meine Neoprenanzüge so.
Richtig dumm eigentlich. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich dachte, bis ich mich da reingeschält habe, ey, habe ich schon dreimal einen Schweißausbrüche aus, also es war...
Ja, du bist auch duschen gegangen, du bist ins Wasser einmal dann, kurz, genau, ja.
Genau, ich bin einmal kurz ins Wasser, also ich glaube, das ist einmal was, das... Ich, ja, also der erste war auch viel zu eng, also ich glaube, das ist einfach, das muss ich mich auch immer dran gewöhnen, weil ich einfach im Alltag ja nie so eng anliegende Kleidung anziehe. Ja. Also ich würde sagen, im Wasser fühle ich mich damit besser als an Land, weil es ja da doch sehr bewegungseinschränkend ist. Dann noch mit dieser Weste und dann hast du da die schwere Flasche, also das ist dann...
Ist schon viel.
Ist viel, ja. Und dann ist man so bewegungseingeschränkt, das kann ich mal nicht. Und dann hatte ich auch hier am Hals so ein bisschen... Ne,
wenn also, der Anzug quasi sitzt.
Genau.
Wenn du normal stehst, dann hängt der halt ein bisschen höher. Ja. Wenn du im Wasser liegst, hast du immer diese, was eigentlich wieder ungesund ist, diese so eine Nackenhaltung nach hinten, was extrem auf die Wirbelsäule, hinten, Halswirbelsäule geht. Genau, aber ja, ich meine, viele Leute haben dieses, das ist zu eng und zu viel.
Ja,
so.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch Gewöhnungssache.
Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Was erwartest du von den Philippinen, Stella?
Boah, ich bin da, glaube ich, ganz offen. Ich erwarte eine lange Anreise.
Ja, haben wir.
Ich hoffe nicht, dass ich seekrank werde. Also drückt mir die Daumen.
Ja, kümmern wir uns drum. Ne? Ja. Seabands. Mein Brüderchen hat immer Seabands.
Ja, ich gucke auch nochmal in der Apotheke vorbei. Nee, und ansonsten bin ich für alles offen. Das Gute ist ja, ich habe ja noch nicht so viel gesehen. Das heißt, mich kann man, glaube ich, sehr einfach beeindrucken.
Ich versaue nicht jetzt ein bisschen.
Ne? Mhm. Und gleichzeitig wäre natürlich cool, wenn ich so ein paar Ozeanriesen sehe. Also Riesen sind ja für mich gleich schon alles, was so über 20 cm ist. Weil
Fuchsal, wir fahren ja direkt nach Malapascua und fahren dann später erst nach Darwin. Das heißt, du wirst erstmal so ganz viel Großes sehen, was ich ganz toll finde, weil, das habe ich eingangs schon gesagt, dann kann man langsam reinkommen, was die Tarierung angeht, kann erstmal so ein bisschen Abstand halten vom Riff und später dann sich ein bisschen in den Makrobereich reingehen. Und du wirst sehen, diese Fuchshaie sind beeindruckende Tiere.
Ja,
die gucken immer so ein bisschen sehr so erschrocken mit ihren großen Augen und den langen Schwänzen. Sehr, sehr schöne Tiere. Und das werden wir uns angucken. Vielleicht sehen wir auch ein paar andere Riffhaie noch. Die Weißspitzenriffhaie oder sowas, die liegen ja manchmal rum. Vielleicht sehen wir ein Pygmäen-Seepferdchen. Das habe ich noch nie gesehen und ich warte und ich werde gucken, dass ich ein Foto mache. Ich werde meine Makro-Linse mitnehmen. Mhm. Ich erwarte, dass wir gutes Wetter haben.
Oh ja.
Dass wir eine gute Zeit haben. Wir sind in der Summe mit mir 20 Leute, die wir da sind.
Geil.
Ich gehe davon aus, dass wir eine ganz entspannte Crew sind miteinander. Das wird ganz chillig. Dass wir tolle Erlebnisse haben und wir werden uns wieder die Walhaie angucken.
Ja, da bin ich doch dabei.
Oslo gehen, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig war. Finde ich das cool, finde ich das nicht cool? Und habe für mich entschieden, die werden da nicht gehalten von der Natur her, sondern die von den Menschen, sondern die sind von der Natur her da. Die kommen morgens um 6, stempeln sich scheinbar ein und um 12 stempeln sie sich wieder aus am Feierabend. Wenn sie nicht wollten, wären sie nicht da.
Mhm.
Keiner hält sie fest, soweit ich weiß. Früher wurden die wohl mal angeblich festgebunden, angeblich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nichts rausgefunden zu. Und ich hoffe, dass ich dir dann ganz viel bieten kann. Allen anderen natürlich auch.
Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass ich da jetzt gut vorbereitet hingehe, dass ich keine Panik haben werde. Und wahrscheinlich werde ich ein, zwei Mal scharf einatmen, wenn der Riese dann vor mir her schwimmt.
Ich werde dich nach dem ersten Fuchs nochmal befragen.
Ja.
Und dann können die Leute das in der jeweiligen Episode dann anhören, wie die Stella ihre ersten Fuchsheil wahrgenommen hat.
Ja, stay tuned.
Ich danke dir, Stella.
Ich danke dir.
Ich muss dich jetzt zur Bahn bringen, ne?
Ja.
Machen wir so.
Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.